Ein herzlicher Gruß aus Balderschwang an alle Hörer von Radio Horeb und Radio Maria. Am Mikrofon begrüßt Sie Renate Mewes. Gedanken zum Advent, so das Thema heute in der Sendung Spiritualität. Unser Gast ist Pater Gregor Lenzen, Passionist in Eichstätt. Er hat unter anderem Spiritualität an der Gregorianer in Rom studiert. Herzlich willkommen bei Radio Horeb.
Grüß Gott, Frau Mewes.
Der Advent ist eine vierwöchige Vorbereitungszeit auf Weihnachten, die Ankunft unseres Herrn. Das Entscheidende ist, dass wir unsere Herzen für den Herrn bereiten. Wir freuen uns jetzt auf Gedanken im Advent von Pater Gregor Lenzen. Bitte schön.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, mich hat immer ein Wort der Jüdin Nelly Sachs besonders getroffen und betroffen gemacht. Das lautet: Alles beginnt mit der Sehnsucht. Alles beginnt mit der Sehnsucht. Das hat mich sofort angesprochen, vielleicht weil darin eine tiefmenschliche Wahrheit enthalten ist. Ich brauche Sie wohl nicht zu fragen, ob Sie schon einmal Sehnsucht gehabt haben. Denn Sehnsucht ist ein Teil unserer menschlichen Natur. Und vor allem geht es dabei um die Sehnsucht nach dem Du des anderen Menschen. Und das kommt wohl aus der Erkenntnis, aus der grundlegenden Erkenntnis der eigenen Unvollständigkeit als Mensch. Als Menschen sehnen wir uns ja nach personaler Liebe. Wir sehnen uns nach Gemeinschaft und gegenseitiger Ergänzung. In der Ehe, in der Freundschaft oder ganz generell in jeder menschlichen Gemeinschaft findet diese Sehnsucht ihre Erfüllung. Hier macht der Mensch die tief beglückende Erfahrung von Ganzheit. Die oft scherzhaft gebrauchte Redeweise von der besseren Hälfte im Blick auf den Ehepartner zum Beispiel hat da durchaus eine tiefere Bedeutung. Denn man läuft wirklich Gefahr, nur ein halber Mensch zu sein, wenn man sich nicht auf das Du eines anderen hinbewegt, wenn man sich nicht öffnet. Alle, die sich selbst isolieren, bewegen sich unaufhaltsam auf einen geistigen Tod zu. Das ist also unsere menschliche Erfahrung, unsere menschliche Wirklichkeit, wenn es um Sehnsucht, sich sehnsüchtig öffnen geht. Wie steht es aber nun mit dem großen Du Gottes? Haben wir auch Sehnsucht nach Gott? Das sollten wir uns zwischendurch immer wieder einmal fragen. Habe ich Sehnsucht nach Gott? Oder können wir auch ganz gut ohne ihn auskommen? Könnten Sie sich vorstellen, auf Gott ebenso sehnsüchtig zu warten, wie etwa auf die Ankunft eines geliebten Menschen, wo man es kaum erwarten kann, dass er wiederkommt? Sehnsucht ist nicht nur ein zutiefst menschliches Thema, liebe Hörerinnen und Hörer. Es ist vor allen Dingen auch ein großes Thema für unser geistliches Leben, für unsere Gottesbeziehung. Und es ist das große Thema der Kirchenjahreszeit, in der wir uns momentan bewegen. Das große Thema des Advents. Ja, der Advent ließe sich sogar als die Zeit der Sehnsucht von uns Menschen nach Gott umschreiben. Doch vielleicht müssen wir uns dieser Sehnsucht erst wieder bewusst werden. Wie gesagt, sehne ich mich tatsächlich nach dem, der immer wieder bei mir ankommen, der zu mir kommen und mich erfüllen will mit seiner Gegenwart? Der berühmte lateinische Kirchenvater Augustinus schreibt zu Beginn seiner Bekenntnisse: Denn geschaffen hast du uns zu dir hin, und ruhelos ist unser Herz, bis dass es seine Ruhe hat in dir, Gott. Gott, der die Liebe selber ist, wollte diese Liebe verschenken. Es gehört ja zum Wesen der Liebe, dass sie nicht in sich bleiben kann, dass sie sich mitteilen, verströmen will. Und Gott ist die Fülle der Liebe. Ein höheres Maß an Liebe gibt es nicht als in Gott. Deshalb schuf Gott aus Liebe den Menschen gleichsam als ein Geschöpf seiner Liebe, ein Erzeugnis seiner Liebe. Wir alle haben unseren Ursprung in dieser Liebe, sind aus dieser göttlichen Liebe gleichsam entstanden, herausgeflossen. Und mit dieser Schöpfung aus Liebe legte Gott in uns eine unstillbare Sehnsucht nach dem göttlichen Ursprung in unser Herz. Und das ist diese heilsame Unruhe, von der Augustinus spricht. Und diese Unruhe, diese Sehnsucht endet erst, wenn wir Gott gefunden haben, wenn wir immer mehr eins werden mit ihm. Der Mensch ist, so könnte man sagen, Gottes bedürftig. Daran sollten wir denken, gerade jetzt in der Adventszeit. In dieser Zeit der sehnsüchtigen Erwartung, in der wir wachsam und aufmerksam uns auf das Kommen unseres Erlösers vorbereiten, uns nach dem ausstrecken, der in Liebe uns wieder entgegenkommen will und uns mit seiner Liebe erfüllen will. Diese Liebe soll gleichsam in uns wieder Fleisch werden, Gestalt annehmen können. Wo das menschgewordene Wort der Liebe des Vaters, Jesus Christus, Eingang findet in den Menschen, da erst wird die Erfahrung endgültiger menschlicher Ganzheit gemacht. Kein menschliches Du kann mir diese Erfahrung von Ganzheit schenken. Kein menschliches Du kann mir diese Erfüllung schenken, wie es Gott tun kann. Und so müssen wir wirklich sagen, dass wir als Menschen unvollständig sind und bleiben ohne Gott. Wir brauchen Gott. Er ist wirklich, wenn wir in dieser Redeweise bleiben wollen, unsere bessere Hälfte. Er ist unser eigentliches innerstes Sein, unser wirkliches Ich. Gott will wieder zu uns Menschen kommen. Die Sehnsucht Gottes ist der Mensch, sagt ebenfalls Augustinus. Es gibt also auch diese drängende Liebe von Gott her, die ihn zum Menschen hindrängt. Und diese Liebe war so stark, dass sie Gott sogar unser menschliches Elend auf sich nehmen ließ. In seiner Menschwerdung in Jesus Christus ist er den Weg des Menschen gegangen, hat unsere Unerlöstheit, unser Leiden auf sich und in sich hineingenommen. Eine größere Liebe gibt es nicht als die des fleischgewordenen Wortes Gottes, als die Liebe Jesu Christi, der wirklich in die letzten Möglichkeiten unserer menschlichen Existenz hineingegangen ist, sie ergriffen hat, sie mit seiner Liebe berührt hat. Gertrud von Lefort, die große katholische Schriftstellerin, hat einmal gesagt, das Leid der Erde ist selig geworden, weil es geliebt wurde, weil es von der Liebe Gottes in Jesus Christus berührt und umarmt wurde. So nah ist Gott uns gekommen, so weit ist er uns nachgegangen. Wo göttliches und menschliches Du sich so aufeinander zubewegen, da geschieht Erlösung, Heilung, Befreiung. Daran sollen wir wieder denken in dieser Adventszeit. Ich möchte Ihnen ein kleines Beispiel dazu sagen. Ich wurde einmal in ein Krankenhaus zu einem Schwerkranken gerufen. Er war eigentlich schon zum Sterben bereit. Und nachdem der Mann gebeichtet hatte, sagte er ganz ruhig: Wissen Sie, ich fühle mich gar nicht wie einer, dem ein schweres Kreuz aufgeladen worden ist. Mir ist es eher so, als ob ich von einer langen Wanderschaft endlich nach Hause gehen darf. Und darauf freue ich mich. Dieser Mann sehnte sich nach der endgültigen Begegnung mit Christus, dem immer neu in unser Leben kommenden. Und sein Advent sollte nicht mehr lange dauern. Das war der Advent eines Sterbenden. Wie sieht nun der von uns Lebenden aus? Liebe Hörerinnen und Hörer, haben Sie auch schon an der Unfertigkeit und Unvollkommenheit menschlichen Daseins gelitten? Unser Alltag, unsere Alltagserfahrung ist ja voll davon. Es gibt so vieles in uns und auch um uns in unserer Umwelt, das noch auf seine Vollendung wartet. Es gibt so vieles, was eben bruchstückhaft, unvollendet ist. Und mancher Zeitgenosse, der von der Tendenz zum Perfektionismus besessen war, musste schon vor dieser unbarmherzigen Tatsache kapitulieren, dass es auf Erden offenbar nichts Vollkommenes geben kann. Es ist auch nicht leicht anzuerkennen, dass es in uns, in unserem Charakter, in unserem Wesen Fehler und Schwächen gibt. Oft lässt sich der Mensch da von einem Idealbild beherrschen, dass er sich selbst zeichnet, dass er ein Idealbild, das er von sich selber hat, so wie er eigentlich gerne wäre. Und was da nicht hineinpasst, wird nur allzu leicht verdrängt und weggeschoben. Das will man gar nicht sehen. Aber es holt einen natürlich immer wieder ein. Die Menschen sind oft Meister in der Kunst, sich selbst etwas vorzumachen, über sich selbst. Doch die eigene Wahrheit drängt immer wieder nach oben. Und in manchen Augenblicken schmettert sie einen bisweilen geradezu nieder. Aber auch außerhalb unserer eigenen Persönlichkeit, in den zwischenmenschlichen Beziehungen, in den Strukturen unserer Umwelt und Berufswelt, herrscht so viel Unzulänglichkeit und Unvermögen. Müssen wir deshalb an der Welt oder am Menschen verzweifeln? Sollen wir resignieren? Diese Versuchung tritt durchaus immer wieder mal an uns heran. Einfach aufzugeben, zu sagen, es hilft ja doch nichts, es nutzt ja doch nichts. Haben wir einfach noch nicht begriffen, wer allein diese Welt und uns Menschen zur Vollendung führen kann? Diese Frage sollten wir uns öfters einmal stellen. Paulus Der große Apostel Paulus schrieb da voll Zuversicht an die Gemeinde der Christen von Philippi: Ich vertraue darauf, dass er, der bei euch das gute Werk begonnen hat, es auch vollenden wird bis zum Tag Christi Jesu. Er, der bei euch das gute Werk begonnen hat, der wird es auch vollenden. Liebe Hörerinnen und Hörer, Gott ist es, der vollendet. Das müssen wir einmal begreifen. Es liegt nicht in unserer Macht, nicht in unseren Händen, etwas Vollkommenes in dieser Welt zu schaffen. Gott ist es, der Vollkommenheit schenkt, der Vollendung schenkt. Er ist selbst der Vollkommene und nur er kann diese Vollendung bewirken. Die Geschichte unseres Lebens, unseres Charakters, unserer Talente, unsere Beziehungen zu anderen, unsere Berufung werden erst in ihm, in Gott, dem Vollkommenen, ihre letzte Erfüllung finden. Und es wäre Hochmut und Vermessenheit zu glauben, wir selbst könnten schon hier auf Erden ein vollendetes Werk aus uns selbst oder auch aus unserer Umwelt machen. Das geht überhaupt nicht. Das wird verhindert durch unsere menschliche Gebrochenheit, unsere Heilsbedürftigkeit, unsere Sündhaftigkeit. Das muss man einmal erkannt haben. Erst dann wird man wirklich die Wirklichkeit wahrnehmen, so wie sie ist. Erst dann werden wir in der realen Welt, wenn Sie so wollen, ankommen, wenn wir das begriffen haben. Und wenn wir bereit sind, Gott die Wege in unser Leben hinein zu ebnen, und darum geht es ja gerade in dieser Zeit des Advents, wenn wir bereit sind, der Stimme des Rufers in der Wüste zu folgen, ebnet ihm die Straßen in unser Inneres hinein, dann wird er das gute Werk, das er in uns begonnen hat, auch vollenden.
Bei Radio Horeb bereiten wir uns auf Weihnachten die Ankunft unseres Herrn vor. Wir fahren fort mit Gedanken zum Advent mit Pater Gregor Lenzen aus Eichstätt in der Sendung Spiritualität.
Liebe Hörerinnen und Hörer, der Dezember ist ja eine Jahreszeit, in der es schon recht früh dunkel wird und die Nacht schnell hereinbricht. Das Hereinbrechen der Nacht aber hat für den Menschen oft etwas Unheimliches, Furchterregendes an sich. Die Dunkelheit ist irgendwo ein unheimliches Element. Vielleicht, weil aus den Tiefen der Nacht in unserem Unterbewusstsein Gedanken und Vorstellungen nach oben drängen, die uns erschrecken und Angst einjagen. Solche Angst tritt oft gerade an Menschen heran, die sich in einer Krise befinden, gerade auch in einer gesundheitlichen Krise, in der Krankheit. Die Nacht in einem Krankenhaus beispielsweise wird manchen Patienten oft sehr lang. Die Zeit scheint stillzustehen. Körper und Seele finden oft nicht die ersehnte Ruhe. Gedanken und Ängste bedrängen den in seiner Gesundheit bedrohten Menschen, und er hat im Grunde keinen anderen Wunsch als den, gesund zu werden. Kein Wunder, dass der eine oder andere da seufzt, will denn diese Nacht kein Ende nehmen. Doch es ist sinnlos, die Dunkelheit bekämpfen oder wegwünschen zu wollen, wenn sie nun einmal da ist. Aber man kann eines tun in der Dunkelheit. Man kann ein Licht anzünden. geistig oder auch ganz tatsächlich, indem man zum Beispiel eine Kerze entzündet, wie wir es jetzt auch in dieser Zeit auf dem Adventskranz tun. Schon ein kleines Kerzenlicht erleuchtet ein dunkles Zimmer. Und dies ist zugleich ein tiefes Symbol für den, der gesagt hat, ich bin das Licht der Welt. Und dieses Licht will in unsere Dunkelheit, in die Dunkelheit des Menschen hineinscheinen, das Licht Christi. Wer mir nachfolgt, sagt der Herr, wird nicht in der Finsternis umhergehen, sondern wird das Licht des Lebens haben. Im Advent schauen wir aus nach dem, der aus dem ewigen Licht in das Dunkel dieser Welt gekommen ist. Wir schauen aus nach Christus. Er ist gekommen, damit jede Not ein Ende hat, damit die lange Nacht dem strahlenden Tag weicht. Wir schauen aus nach ihm und blicken auf sein Antlitz, von dem die Strahlen der Liebe ausgehen und unser Herz erwärmen. Das Licht Christi ist seine Liebe. Und wir als Christen sollen diese Liebe in uns aufnehmen und sie wiederum ausstrahlen, widerspiegeln in das Dunkel unserer Umwelt hinein. Zunächst soll es in unser eigenes Dunkel fallen und dann auch in das Dunkel anderer Menschen. So stellen wir uns bewusst in den Dienst der Liebe Christi. Nicht umsonst hat der Herr gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Oft denken wir zu wenig an diese Sendung, die uns der Herr aufgetragen hat. Die Sendung von uns Christen, Licht in der Welt zu sein. Indem wir uns helfend den leidenden Menschen zuwenden, folgen wir den Fußspuren Jesu Christi. Wir werden zu Trägern und Austeilern seines Lichtes, wenn wir seinem Gebot der Liebe gehorchen. So können wir die Nacht des Leidens und der Ängste so vieler Menschen aufhellen. Ich möchte Ihnen dazu einen rabbinischen Text vorlesen. Ein Rabbi fragte einmal einen gläubigen Juden, wann weicht die Nacht dem Tag? Woran erkennt man das? Der versuchte eine Antwort. Vielleicht, wenn man den ersten Lichtschimmer am Himmel sieht oder wenn man einen Busch schon von einem Menschen unterscheiden kann. Nein, sagte der Rabbi, die Nacht weicht dem Tag, wenn der eine im Gesicht des anderen den Bruder und die Schwester erkennt. Solange das nicht der Fall ist, ist die Nacht noch in uns. Liebe Hörerinnen und Hörer, vertreiben wir diese Nacht mit dem Licht der Liebe, indem wir uns den notleidenden Menschen zuwenden, indem wir in der Nacht dieser Welt, im Leid dieser Welt uns den Notleidenden zuwenden und uns ihnen als Bruder und Schwester zu erkennen geben.
Und jeder Mann ging hin, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt.
Liebe Hörerinnen und Hörer, nun haben wir schon den zweiten Advent gefeiert und die Zeit bis Weihnachten fliegt dahin. Und dabei ist noch so viel zu erledigen. Schließlich will man sich am Heiligen Abend auch nicht blamieren. Es muss schon etwas Gediegenes sein, was da auf den Gabentisch kommt. Wer in diesen Tagen durch die Fußgängerzonen unserer Großstädte geht, wer die lichtdurchfluteten Glaspaläste unserer Kaufhäuser betritt, der sieht gehetzte, bepackte Menschen überall. Ihre Mienen zeugen wenig von jenem Weihnachtsfrieden, den die Lieder aus den Lautsprecheranlagen der Warenhäuser verkünden. Worum geht es diesen Menschen eigentlich? Oder sollten wir fragen, worum geht es uns eigentlich, wenn wir uns auf Weihnachten vorbereiten? Wollen wir wirklich die Geburt Jesu Christi feiern? Oder feiern wir uns eher selbst? Im Lichtschein des Christbaumes lassen wir da eher unser eigenes Licht leuchten. Angesichts dieser kritischen Fragen tritt da im Advent ein Mann vor uns. Die Lesungen der Heiligen des Evangeliums, die Lesungen im Gottesdienst stellen uns da einen Mann vor Augen, der so gar nicht in unsere vorweihnachtliche Landschaft der Lichtreklamen und Weihnachtsmänner zu passen scheint. Ich rede von Johannes dem Täufer, der Sohn des Zacharias und der Elisabeth. Schon sein Äußeres und erst recht seine Botschaft zerstören eigentlich jegliche Weihnachtsstimmung, jegliche Weihnachtsseligkeit. Mit seinem Gewand aus Kamelhaaren und seinem ledernen Gürtel wirkt er eher wie ein Gammler oder unter den weihnachtlich herausgeputzten Menschen. Er lässt sich auch in kein bei uns beliebtes Schema hineinpressen, im Gegenteil. Eher unbequem, finster steht er vor uns und lässt seinen Ruf zu Umkehr und Buße ertönen. Im Leben dieses Johannes ging es nicht darum, sich selbst ins rechte Licht zu setzen. Sein Auftrag war es, Stimme zu sein, Zeugnis abzulegen für das Licht, damit alle durch ihn zum Glauben kommen. Diesem Auftrag ist Johannes bis zum Ende treu geblieben. Obwohl er selbst bereits eine ansehnliche Jüngerschar um sich gesammelt hatte, doch beim Erscheinen Jesu trat er sofort hinter dem Größeren zurück, den er zu verkünden hatte. Er wollte nur Diener sein, der dann geht, wenn er seine Aufgabe erfüllt hat. Als seine Jünger zu ihm kamen und ihm aufgebracht erzählten, dass nun dieser Jesus auch tauft und alle ihm zulaufen, da antwortete Johannes ganz ruhig: Kein Mensch kann sich etwas nehmen, wenn es ihm nicht vom Himmel gegeben ist. Ihr selbst könnt mir bezeugen, dass ich gesagt habe, ich bin nicht der Messias, sondern nur ein Gesandter, der ihm vorausgeht. Er muss wachsen, ich aber muss kleiner werden. Keine Resignation oder gar Bitterkeit sprechen aus diesen Worten. Sie lassen vielmehr eine tiefe Reife und innere Größe zum Vorschein kommen. Der Verzicht darauf, selber Licht, selber strahlender Mittelpunkt zu sein, hat Johannes zu seiner persönlichen Erfüllung geführt. Lernen wir in dieser Adventszeit von ihm, von Johannes dem Täufer. Es kommt nicht darauf an, uns gegenseitig mit Geschenken zu überhäufen und zu übertrumpfen und zu zeigen, was wir uns alles leisten können. Treten wir lieber hinter dem Größeren zurück, der ja auch dieses Weihnachten wieder in die Welt, in unsere Welt, in unser Herz kommen möchte. Er möchte auch durch uns hindurch zu den anderen kommen. Bahnen wir also ihm einen Weg in unsere Herzen hinein und durch uns in die ganze Welt hinein. So werden auch wir, wie Johannes der Täufer, Zeugen des Lichtes, jenes Lichtes, das heller strahlt als die Sonne und das auch unser kleines Licht hell machen kann. Der Herr selbst weist auf Johannes den Täufer hin. Er gibt ihn uns gleichsam als einen Wegweiser durch diesen Advent, aber im Grunde durch unser ganzes Leben, durch den Advent unseres Lebens, wenn Sie so wollen. Der Herr zeigt auf Johannes den Täufer gleichsam als den Urtyp eines adventlichen Menschen. In starken, fast herausfordernden Worten beschreibt der Herr der Menge die Charakterzüge des Johannes. Er sagt: Was habt ihr denn sehen wollen? Ein Schilfrohr, das im Wind schwankt? Das war Johannes in der Tat nicht, dieser Sohn des Zacharias und der Elisabeth. Vielleicht klingen uns ja noch seine Worte an die Sadduzäer und Pharisäer in den Ohren, wo er sagte: Ihr Schlangenbrut. Johannes hatte keine Furcht vor den Gelehrten und Mächtigen seiner Zeit, überhaupt nicht. Unerschrocken und entschlossen trat er ein für die Botschaft, die er verkünden sollte. Johannes gab Zeugnis vom anbrechenden Gottesreich, ohne Rücksicht auf etwaige Folgen für ihn. Es war ihm egal, was die Leute von ihm dachten. Er stand fest wie ein Fels in der Brandung. Wie furchtsam und kompromissbereit sind dagegen wir oft. Wie oft haben wir Angst, wirklich als Christen zu handeln, für unseren Glauben in der Öffentlichkeit wirklich einzustehen und Zeugnis zu geben. Da schwanken wir oft wie Schilfrohre im Sturm des Zeitgeistes. Lernen wir von der Festigkeit eines Johannes. Er war ein Mann der Treue, der zu seinen Entschlüssen und Worten stand. Wenn wir entschlossen für Christus und sein Reich eintreten, wird unser Glaube die Welt besiegen und uns alle Angst nehmen. Der Herr fragt dann noch weiter: Oder was habt ihr sehen wollen, als ihr hinausgegangen seid? Einen Mann in feiner Kleidung? Leute, die fein gekleidet sind, findet man in den Palästen der Könige. Johannes hat sich nicht dem Luxus und dem Wohlleben ergeben. Für ihn waren beruflicher Erfolg und ein gesichertes Bankkonto und Einkommen nicht das Höchste und Wichtigste. Er wählte freiwillig die Ungesichertheit der Wüste. Und der Grund dafür war: Er wusste sich von Gott gerufen und in ihm geborgen und von ihm getragen. Wer diese letzte Sicherheit besitzt, der braucht sich nicht sklavisch und furchtsam an Sicherheiten in dieser Welt klammern. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn wir ehrlich sind, dann haben der Wohlstand und die Bequemlichkeit, deren wir uns zumindest in unserem Lande erfreuen dürfen, die meisten zumindest, haben all dieser Luxus und dieses Wohlleben nicht nur positive Folgen für uns gehabt. Ein wenig von der Askese eines Johannes, der in Kamelhaar gekleidet war und von Heuschrecken und wildem Honig lebte, ein wenig davon würde uns nicht schlecht bekommen. Die Verweichlichung und der Hang, jedes Bedürfnis sofort zu stillen, sind große Gefahren. Gerade auch junge Menschen müssen es wieder lernen, sich einzuüben in die Haltung freiwilligen Verzichtens. Sonst werden sie einmal kalt überrascht werden, wenn einmal dieser Wohlstand nicht mehr so gegeben ist. Dabei gibt es natürlich verschiedene Formen der Askese und der Enthaltsamkeit, des freiwilligen Verzichtes. Wichtig ist, dass wir auf diesem Weg zu der inneren Freiheit gegenüber den Dingen gelangen. Das hat uns Johannes in der Wüste vorgelebt. Gerade in dieser Adventszeit sollen wir uns ja daran erinnern, dass diese Vorbereitungszeit auf Weihnachten eine Fastenzeit ist. Das wird ja oft zugedeckt und vergessen durch die ganzen überfüllten und gefüllten Weihnachtsmärkte. Ja, es ist eine Zeit, wo wir uns eigentlich um eine persönliche Askese bemühen sollten. Für Jesus ist Johannes der Täufer in vieler Hinsicht ein exemplarischer, ein beispielhafter Mensch. Johannes vereint für ihn alle Eigenschaften eines Propheten in sich, ja mehr noch, Christus sieht in ihm seinen unmittelbaren Vorläufer, den Boten, der den Weg für ihn bahnen soll. Und so nennt er Johannes schließlich den Größten unter den Menschen. Wenn wir uns deshalb an menschlicher Größe orientieren wollen, wenn wir danach Ausschau halten, sollten wir nicht nach Scheinidolen schielen. Blicken wir lieber auf eine Gestalt wie Johannes den Täufer, der dasteht in diesem Advent, in jedem Advent, und der uns durch seine ganze Lebenshaltung zuruft: bereitet dem Herrn den Weg, ebnet ihm die Straßen.
Spiritualität bei Radio Horeb, dem Herrn einen Weg bahnen in der Adventszeit. Johannes der Täufer hat uns dies vorgelebt. Wir hören weitere Gedanken zum Advent von Pater Gregor Lenzen aus Eichstätt.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Träume sind Schäume. Dieses Wort haben wir alle schon einmal gehört. Träume sind Schäume, was zählt, das ist das reale Leben, das, was man anfassen und anschauen kann. Und so heißt es im Leben wach sein und zupacken, und da gibt es keine Zeit zum Träumen. Sei kein Träumer, sonst wird nie etwas aus dir. So oder so ähnlich ist vielleicht schon mancher von uns in seiner Kindheit oder Jugend wachgerüttelt worden. Heraus aus der scheinbaren Unwirklichkeit in die Wirklichkeit des Lebens. Und doch ist in der Heiligen Schrift immer wieder von Träumen die Rede, die eine wahre Sprache sprechen. So auch beim heiligen Josef. Da lesen wir im Evangelium: während er noch darüber nachdachte, erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sagte: Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn gebären, ihm sollst du den Namen Jesus geben. Dieser Traum beinhaltete noch zu allem Überfluss keine schöne Fantasie, sondern dieser Traum des Josef enthielt die wichtigste und wirklichste Botschaft, die je in unsere Welt gedrungen ist, nämlich die Verkündigung des Gottessohnes Jesus Christus. War das nicht etwas seltsam, dass Gott gerade durch einen Traum gesprochen hatte? War dafür die Sache, die Angelegenheit nicht zu ernst, zu wichtig? Aber ist der Traum vielleicht nicht doch eine ernste Sache? Im Dunkel der Nacht, in der Tiefe des Schlummers, da entdeckt der Mensch oft erst seine eigentlichen Wurzeln. Ängste und Freuden, Liebe und Schmerz, Enttäuschung und Hoffnung, all diese Gefühle erheben sich wie Schattenbilder vor dem inneren Auge des Schlafenden. Der Traum spricht eine wahre Sprache. Eine wahrere manchmal als die uns umgebende sogenannte Wirklichkeit. Viele Gedanken und Probleme, die wir in unser Unterbewusstsein hinein verdrängt haben, kommen da hervor und bewegen uns, treten vor unser inneres Auge. Immer schon hat man den Traum auch als einen der Bereiche angesehen, in dem das Überirdische mit dem Irdischen in Kontakt tritt. Der Traumdeutung wurde daher in der Welt der Antike ein bedeutender Stellenwert zugemessen. Doch Josef, der Träumer im Evangelium, brauchte keine Deutung für das, was er im Traum vernommen hatte. Josef hatte gleich verstanden. Er hatte verstanden, weil er auf dem Weg nach innen bis zur letzten Konsequenz gegangen war. Denn Josef, das ist der Mann der Sammlung und der Stille, der Mann der Innerlichkeit. Und damit ist er eine Herausforderung für unsere lärmende und aktive Zeit. Doch sein Traum war letztlich aktiver als viele ins Leere laufenden Aktionen unserer geschäftigen Umwelt. Sein Traum ist Symbol für die Fähigkeit, bei sich zu sein und aufmerksam hinzuhorchen auf die Signale des eigenen Innenlebens. Symbol für die Fähigkeit, den eigenen Gefühlen und Ahnungen nachspüren zu können. Auf diesem Weg wird man von der Oberfläche des Bewusstseins und der Außenseite der Dinge weggeführt und in die Tiefe, in die eigene Tiefe gebracht, dorthin, wo die Kraftquellen des Lebens liegen. Folgen wir also Josef auf diesem Weg nach innen, damit auch wir die Stimme Gottes vernehmen dürfen, und haben wir keine Angst vor dem Anspruch dieser Stimme, die, wie im Fall Josefs, nicht unbedingt immer angenehme Dinge von uns fordert. Handeln wir vielmehr mit der gleichen Entschlossenheit, wie Josef es tat, der erwachte und tat, was der Engel des Herrn ihm befohlen hatte. Wenn wir so auf dem Weg der Innerlichkeit dem Nährvater Jesu nachfolgen, dann kann es auch in unserem Leben in uns selber wieder Weihnachten werden. Dann kann Gott in unser Leben eintreten und in unseren Herzen neu geboren werden. Liebe Hörerinnen und Hörer, am Ende dieser Betrachtungen zum Advent möchte ich unseren Blick noch auf Maria, die andere große Gestalt im Advent, richten. Sie zeigt uns, dass am Anfang der Geschichte unserer Erlösung nicht das menschliche Tun steht, sondern das menschliche Empfangen. Und darin gibt sie uns ein großes Beispiel. Maria ist die Empfangende, die sich total zur Verfügung stellt und bereit ist, sich bedingungslos beschenken zu lassen. Ihr Lebensprogramm war: Mit mir geschehe, was du gesagt hast. Wem von uns käme das heute noch leicht über die Lippen? Hier macht ein Mensch zunächst einmal gar nichts, sondern öffnet einfach nur Hand und Herz für den Gott mit uns. An Maria können wir lernen, wie wir Weihnachten feiern sollen. Nicht als Menschen, die fordern und bestimmen, sondern als Glaubende, die sich beschenken lassen. Weihnachten ist für uns Christen das Geschenk überhaupt. Jesus Christus wurde uns geschenkt, und zwar nicht, weil wir es verdient hätten, sondern als Zeichen der Hoffnung. In allen unseren materiellen Geschenken soll deshalb nur die Freude darüber zum Ausdruck kommen, dass er uns geschenkt wurde und ist. Wir sollten eigentlich nicht viel tun, sondern uns nur freuen, dass Gott uns solche Liebe erwiesen hat. In all unserem Schenken müssten wir auch immer ein Stück von uns selber mitschenken, getreu dem Vorbild Mariens, die sich ganz schenkte. Bemühen wir uns also um diese Bereitschaft und Durchlässigkeit für das Handeln Gottes nach dem Beispiel Mariens. Laufen wir uns nicht tot im Aktivismus, sondern strecken wir Gott unsere leeren Hände hin. Dann kann auch am kommenden Weihnachtsfest Christus in uns neu geboren werden.
Einen herzlichen Dank, Pater Gregor, für Ihre adventlichen Gedanken, die Sie mit uns geteilt haben zur Vorbereitung auf die Geburt unseres Herrn. Darf ich Sie zum Abschluss dieser Sendung um Ihren priesterlichen Segen bitten?
Es segne und behüte euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Herzlichen Dank, Pater Gregor, dass Sie bei uns waren. Wenn Sie, liebe Hörer, diese Sendung noch einmal in der Adventszeit nachhören möchten oder vielleicht auch Freunde darauf aufmerksam machen möchten, dann klicken Sie einfach auf unsere Homepage hore.org. Unter Podcast Spiritualität finden Sie in Kürze die Sendung unter dem heutigen Datum. Es kann auch ein Mitschnitt bei unserem CD-Dienst bestellt werden unter der Telefonnummer 08328 921 120. Danke fürs Dabeisein, sagt Ihnen Renate Mewes.